Selbstständigkeit ist eine spannende Reise, die aber nicht ganz ohne Risiken kommt. No risk, no fun, sagt man so schön. Es ist aber noch schöner, wenn wir uns auf diese Risiken vorbereiten bzw. davor schützen können. Matthias Dörsam klärt uns heute auf. Als Finanzcoach hilft Matthias Selbstständige, aber auch Privatpersonen, die wichtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Dabei gibt es eine große Palette von Produkten, von Altersvorsorge bis Immobilienfinanzierung. Was mich aber heute interessiert, wozu brauchen wir Absicherungen in der Selbstständigkeit? Warum können wir nicht alles auf einmal absichern? Und in welcher Reihenfolge sollten diese Absicherungen überhaupt passieren, damit eben die Selbstständigkeit eine sichere Reise wird? Also, viel Spaß! Hi, Matthias. Herzlich willkommen zu meinem Podcast heute. Mal was anderes. Ich habe dich eingeladen, weil du hast ja auch einen Teil, also du machst Finanzberatung, aber das ist nicht so diese 0815 Finanzberatung. Daher nochmal herzlich willkommen.
Freut mich sehr, dass ich heute bei dir sein kann.
Wir steigen gleich mal so ein und du erzählst uns ein bisschen, was du machst und wie du es machst.
Gerne. Also das, was ich mache, mache ich jetzt seit ja schon über 20 Jahren beim gleichen Unternehmen, am gleichen Ort. Also für mich und auch für meine Kunden zählt Kontinuität und Stabilität. Also man kennt es ja leider aus Finanzvertrieben oder wenn man jetzt einen Ansprechpartner bei der Bank hat, alle 2, 3 Jahre wechselt der Ansprechpartner, man hat wieder eine neue Person, ein neues Gesicht vor sich, muss wieder bei Null anfangen, ihm das alles erklären. Und was ich halt auch sehr bei anderen schätze und auch meine Kunden bei mir schätzen, ist Kontinuität. Also seit 20 Jahren den einen und selben Ansprechpartner, man kennt sich und muss nicht alle 2, 3 Jahre sich irgendwie wieder umgewöhnen. Genau, ich bin seit über 20 Jahren im Finanzgeschäft tätig, das heißt also privat und auch Geschäftskunden, die ich betreue und überwiegend in letzter Zeit auch mehr so die Firmenkunden, weil ich gemerkt habe, macht mir einfach mehr, noch mehr Spaß als die Privatkunden. Ich meine, natürlich hast du hinter jedem Firmenkunden auch noch die Privatkunden, die Familie, den Chef, die Mitarbeiter und das ist, finde ich, eine sehr schöne Mischung, was die Beratung angeht.
Das stimmt. Du hast gesagt, du bist jetzt 20 Jahre selbstständig. Gut, meine Hörerinnen sind meistens entweder gerade am Anfang oder sie wollen gerade einsteigen. Wie bist du oder wie hast du dich entschieden, das alles selbstständig zu machen?
Also ich war nach dem Abitur so ein bisschen am Scheideweg, ob es jetzt ein Studium wird in Richtung Naturwissenschaft oder ob es mehr in Richtung Bank geht. Also es waren so zwei Herzen in meiner Brust, die geschlagen haben. Es hatte sich zunächst mal für die Naturwissenschaft, hatte ich mich entschieden, habe dann Elektrotechnik studiert, bin also von Hause aus eigentlich Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, war
Okay.
dann 6 Jahre lang leitender Berater bei IBM in Mainz, bis die leider beschlossen haben, die Location dicht zu machen und dann praktisch nach 6 Jahren plus Studium die große Kurve geflogen, bin ich dann in Richtung Bank oder sprich Finanzberatung wieder zurückgekehrt oder dahin gekommen. Und das ist jetzt ja über 20, 21 Jahre her.
Aber du hast dich für die Selbstständigkeit entschieden und nicht in irgendeiner Bank als Angestellte
Das Thema
sicher.
Selbstständigkeit hat mich schon immer gereizt und ich muss sagen, es war auch damals die beste Entscheidung, weil wir haben dann 2, 3 Jahre nach der Selbstständigkeit auch unsere Kinder bekommen, 3 Stück an der Zahl. Und wenn du selbstständig bist und jetzt sagen wir mal nicht jeden Tag um 6 Uhr nach Frankfurt fahren musst und morgens deine Kinder nicht siehst, deine Frau den ganzen Tag mit den Kindern und vielleicht noch einen Halbtagsjob zu tun hat, und abends kommst du wieder zurück und hast gar nicht mitgekriegt, was da so den Tag über läuft. Und so kannst du halt als Selbstständiger dir die Termine einigermaßen frei wählen. Legst du halt dann den ersten Termin um 9 oder halb 10, kannst die Kinder in den Kindergarten bringen. Also du hast viel mehr Freiheiten, natürlich auch mehr Verantwortung. Es ist klar, wenn ich dann 2 Wochen lang denke, ich lege mich ins Freibad, weil ich bin ja selbstständig, und dann ist am Ende vom Monat halt auch kein Geld auf dem Konto.
Selbstständigkeit ist nicht diese, den ganzen Tag am Strand verweilen.
Ja,
Ich glaube, dieses Bild entsteht meistens.
vielleicht bin ich noch ein bisschen eine andere Generation, aber mit diesem Workation und New Work, und klar, ich kann, sagen wir, seit Corona hat sich ja vieles verändert, auch was die Technik in der Beratung angeht. Klar könnte ich jetzt am Strand in irgendwo unter der Palme da liegen mit einem Drink in der Hand und könnte eine Teams- oder eine Zoom-Beratung machen. Da bin ich noch so ein bisschen, gerade wenn es um Finanzen geht, ich will nicht sagen, noch eine ältere Generation, aber ich versuche beides optimal zu mixen. Sagen wir es mal so.
Ich bin auch meiner Meinung. Ich habe es auch probiert, weil wenn ich selbstständig bin, habe ich gedacht, aha, ich kann jetzt am Strand arbeiten. Das funktioniert nicht. Erstens ist es viel zu warm und zweitens hast du dann, du siehst nichts, weil die Sonne scheint und bla. Und also das war nichts für mich. Diese Mythos von am Strand arbeiten ist cool, wenn man selbstständig ist, nicht für mich.
Es mag vielleicht für andere Berufe gelten, wenn du irgendwie in der Werbebranche bist oder Marketing oder
Ja,
so. Da,
vielleicht kreativ, ja.
ja, aber ich denke mal oder setze voraus, wenn es um das Geld, um die Finanzen anderer Menschen geht, dann erwarten die auch eine gewisse Professionalität, also jetzt Professionalität nicht mit irgendwie Steifheit oder so assoziiert, sondern Faktor Mensch, sympathisch, aber auch, dass du merkst, der andere gegenüber weiß, wovon er redet, er ist diszipliniert, er kennt einfach seine Materie.
Bisschen Vertrauen sicher, weil im
Genau.
Endeffekt vertrauen sie dir ja ihr Geld. Genau. Also apropos, in welcher Form? Also jetzt, ich weiß nicht, ob jede Zuhörerin jetzt sich vorstellen kann, was ein Finanzberater so genau macht. Wenn ich jetzt zu dir komme als Selbstständige und ich sag, ja, was nun?
Genau. Entscheidend ist immer, in welchem Stadium der Selbstständigkeit du dich befindest. Also wenn du gerade ein Startup bist oder dich gerade selbstständig gemacht hast, hast du ganz andere, ja, Herausforderungen und auch Sachen, die du benötigst im Finanzbereich, als wenn du jetzt schon 5 oder 10 und länger Jahre noch da bist. Machen wir vielleicht erstmal den zweiten Teil. Wenn du schon 5 oder 10 Jahre in der Selbstständigkeit wärst, dann wären so die Themen Absicherung deiner Gesundheit, die richtige Altersvorsorge. Wie bei meinem Kundenstamm kommen immer mal wieder die Rechnungen nicht so richtig rein. Sollte ich mich mit Factoring beschäftigen? Ich habe jetzt 5 oder 7 Angestellte. Wie kann ich denen Benefits zukommen lassen? Wie, ja, positioniere ich mich als attraktiver Arbeitgeber oder Arbeitgeberin? Das sind dann so die Fragen, die im Laufe der Jahre kommen. Und die Bedürfnisse, die man so als Unternehmerin und Unternehmer hat. Ganz anders sieht es aus, wenn man gerade erst frisch gegründet hat. Da geht es wirklich erstmal um die essentiellen Dinge. Also ich habe vielleicht ein Geschäft, ich habe einen Handel, also brauche ich irgendwas, zum Beispiel eine Art von der Betriebshaftpflicht oder eine Beraterhaftpflicht. Das heißt, wenn ich irgendeinen Schaden verursache, ja, also Schäden in unterschiedlicher Art und Weise, die wiederum, wenn Forderungen auf mich als Unternehmerin oder Unternehmer zukommen, mir direkt wieder die Existenz, also die Füße, die Beine unterm Boden wegziehen. Den Boden unter den Füßen wegziehen, jetzt habe ich es so. Und das sind halt so existenzielle und wichtige Sachen, die man halt zu Beginn machen sollte. Und dann gibt es andere, nice to have, und andere völlig überflüssig. Und da ist es halt wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der sagt, okay, das brauchst du jetzt in deiner Situation ganz dringend. Das machen wir später und das lassen wir komplett weg.
Jemand, der dir alle möglichen Versicherungen verkaufen möchte, sozusagen. Ich glaube, das ist dieses, sagen wir mal, negative Image von Finanzberatern. Viele können sich vielleicht nicht so viel darunter vorstellen, außer dass ihnen Versicherungen verkauft werden müssen, so ungefähr.
Genau, also ich meine, das Image hat sich schon sehr ins Positive die letzten Jahre gewandelt.
Ja,
Und
das stimmt.
klar, schwimmt da immer noch so ein bisschen mit. Ja, das ist der Provisionsverkauf. Und je mehr ich halt verkaufe, umso mehr Umsatz oder verdiene ich daran. Und da ist es halt bei mir in der Branche ganz wichtig, dass ich zum Beispiel weiterempfohlen werde. Also, dass ich auf einer gewissen Vertrauensbasis zu jemandem hinkomme. Und wenn der sagt, okay, er ist weiterempfohlen worden, dann hat er es ja bei meinem Vorgänger sozusagen schon mal richtig gemacht. Klar, wenn man die Person nicht kennt, assoziiert man auch immer gerne die negativen Sachen.
Ja.
Und für mich ist es halt wichtig, weil ich natürlich gerne weiterempfohlen werde, dass ich bei jedem halt 100% meiner Arbeit mache, einen Top-Job abliefere, damit eben auch die Weiterempfehlung funktioniert. Weil irgendwann kriegt der Kunde das ja mit, dass ich rein theoretisch, hypothetisch ihm irgendwas aufgebraten hätte, übergebraten hätte, was er gar nicht in seiner Situation braucht. Und Negatives wird er immer wesentlich gerne weiter getragen als jetzt Positives. Und dann würde er einfach meine Empfehlungskette abbrechen und wäre nicht in meinem Sinne. Und sagen wir mal so, wenn ich das jetzt nicht schon 20 Jahre so machen würde, also ehrliche, korrekte Beratung, dann wäre ich nicht 20 Jahre beim gleichen Unternehmen und am gleichen Standort, sondern da müsste ich wahrscheinlich alle 5 Jahre den Kundenstamm einmal umkrempeln, die Company wechseln und vielleicht am besten noch wegziehen, weil ich nur noch verbrannte Erde hinterlassen habe.
Wahrscheinlich auch eine Eigenschaft, die man bei den Finanzberatern schätzen und suchen sollte. Langjährig, nicht nur langjährige Erfahrung, aber langjährige, also dass du an einem Ort bestehst, in
Genau.
dem, ob das jetzt das Unternehmen ist oder der Ort. Ja, also weil wenn man gerade anfängt, weil das ist ja jetzt unser Gründerinnen. Du hast gesagt, ja, Berufshaftpflicht und so weiter, das kann sein. Das heißt, du machst so eine Art Bestandsanalyse, wo stehst du, was ist der Inhalt deines Business und welche Gefahren unter Anführungszeichen könnten oder Risiken, sagen wir mal so, bestehen für dich als Selbstständige sozusagen.
Genau, also es ist praktisch wie beim Arzt oder beim Heilpraktiker die Anamnese. Also wir gucken
Ja,
erstmal,
ja.
oder ich vergleiche es auch immer gerne mit einem Zahnarzt. Also wenn ich dem Zahnarzt nicht sage, welcher Zahn wehtut, dann
Ja.
sagt er, dann bohre ich halt einfach mal auf Verdacht. Ja, und dann wird nie was Richtiges draus. Das heißt, ich muss erstmal möglichst viel und konkret über die Situation meines Gegenübers wissen, um dann entsprechende Empfehlungen und eine Beratung durchzuführen.
Ich weiß, du betreust nicht nur Männer oder Frauen, aber glaubst du, es gibt so eine Differenz von der Wahrnehmung her für Frauen und für Männer in der Selbstständigkeit? Also sind die Frauen ein bisschen vorsichtiger oder ängstlicher, unter Anführungszeichen? Weil das sind ja eben diese Vorurteile, die wir alle im Kopf haben, wo wir denken, die Männer, die springen eher. Die Frauen, die überdenken alles 50 Mal. Hast du auch das Gefühl oder merkst du das gar nicht?
Also ich muss sagen, da kann ich gar nicht so genau trennen. Also entweder habe ich das große Glück, auf den Typus Mensch zu stoßen, der dann, vielleicht liegt es auch an meiner Art, ich weiß es nicht, dass er sehr offen mir gegenüber ist. Weil meistens ist ja auch durch eine Empfehlung ist die Neukundenbeziehung entstanden und da sind die Leute schon ganz anders da, als wenn du jetzt, ja, Kaltakquise betreiben würdest, ja. Und da, wie gesagt, also gehe ich gerne den einfachen Weg. Ich mache einfach gute Arbeit, werde weiterempfohlen und habe bei dem nächsten potenziellen Neukunden, habe es dann einfach viel einfacher.
Merkst nicht, dass die Leute eher so zurückhaltender, ob Mann oder Frau jetzt, mit den Zahlen, mit den Finanzen, weil über das Geld sprechen wir ja nicht.
Ja, also es muss einfach eine gewisse Vertrauensbasis da sein. Also ich habe schon öfters Kunden dann zu mir oder haben Kunden zu mir gesagt, Mensch, jetzt weißt du alles über meine Finanzen, du weißt komplett meinen Gesundheitszustand, weil wir irgendwie Absicherung der Arbeitskraft, Pflegeabsicherung, Todesfallabsicherung etc. gemacht haben. Und da gehen wir natürlich gemeinsam die Gesundheitsfragen durch. Das heißt, ich weiß im Grunde genommen mehr als wahrscheinlich 99% von dem Kundenumfeld, was er hat. Ja. Und da brauchst du natürlich schon eine gewisse Vertrauensbasis, ja.
Das ist auch das, vielleicht, wenn wir das Hindernis nennen, bevor die Leute zu einem Finanzberater gehen, weil die denken, das ist schon eine intime Beziehung. Du weißt dann alles über mich.
Ja, es ist auch noch eine andere Sache. Klar kannst du auch alles über Online-Portale machen, aber
Ja.
gerade wenn es so wirklich um eine detaillierte Ein- und Ausgabenrechnung zum Beispiel geht, wenn es um die genaue und korrekte Beantwortung zum Beispiel von Gesundheitsfragen geht, da kann dir kein Portal helfen. Ja, dann hast du vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht. Du wirst dann später krank, bist arbeitsunfähig und dann heißt es ja, sie haben ja vor 3 Jahren hier falsche Angaben gemacht. Wir haben das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und das war's dann.
Das ist, glaube ich, Horror.
Das ist Horror, ja.
Horrorszenario. Wenn du so lange eingezahlt hast und dann bekommst nicht die Leistung, die du erwartest. Ja, also die Gefahr besteht. Ich sage immer, es ist, es gibt für jedes Thema einen Experten und es ist gut so, weil als Selbstständige fällt man leicht in diese Falle. Ich muss Experte in jedem Thema sein. Ich muss Marketing können, ich muss Verkauf können, ich muss Finanzen können, ich muss das können und jenes können. Aber das ist gefährlich, weil gerade bei solchen Sachen, wo es um Risikoabsicherung geht, kann es ja in die falsche Richtung laufen
Ja,
und
ja.
dann ist blöd.
Es betrifft ja dann nicht nur, sagen wir mal, jetzt Gesundheitsfragen, es betrifft ja dann auch, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt teure Geräte, Elektronik oder sonst was angeschafft habe, ist die zum Beispiel die Inhaltssumme richtig berechnet? Haben wir jetzt für den Bereich, in dem die Kundin oder der Kunde tätig ist, auch die richtigen Absicherungen für den Inhalt gewählt? Ich habe zum Beispiel jetzt einen Arzt. Und da ist er umgezogen und dann haben wir auch wieder alles neu gemacht. Und dann kam so im Gespräch dabei raus, dass er fast für 20.000 Euro immer Impfampullen vorrätig hat. Und dann haben wir natürlich den Punkt Ausfall von Kühlgeräten und Verderb von Impfstoffen und sonstigen Sachen eben mit reingenommen. Und das sind so Sachen, die kriegst du halt erst im Gespräch raus. War ihm auch nicht so bewusst. Er saß dann da und sagte, oh, das sind so 15.000, 20.000 Euro an Impfampullen, die ich da gelagert habe. Und wenn die kaputt gehen,
Den Kleingeld verloren.
Genau. Und so hast du natürlich, gerade wenn du eine Existenzgründung gerade hinter dir hast, natürlich tausend Sachen im Kopf. Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, komm, wir gehen mal nach Checkliste durch und dann haben wir die Sachen abgehakt, dann rutscht uns nichts mehr durch und im Fall der Fälle bist du auch optimal abgesichert und das nimmt natürlich auch so den Druck, weil wie gesagt, gerade in der Existenzgründung hast du ja tausend Sachen um die Ohren.
Ja, ich glaube, das ist auch, was ja eher noch dazu kommt, viele Dinge hat man gar nicht im Schirm. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Existenzgründer jetzt ad hoc wissen, was sie alles absichern sollten. Weil je nach Geschäftsmodell, ich meine, jetzt im Online-Business zum Beispiel über Abmahnrisiken spricht man überall, deswegen ist es naheliegend, dass man sich dagegen vielleicht absichert. Aber sonst. Ja, da brauchst du jemanden, der dir sagt, ja, denk darüber nach. Und also ich persönlich denke nicht so gerne über negative Sachen nach. Das war meine Erfahrung, wie wir das erste Mal nach Deutschland gekommen sind. Ich war überfordert mit all diesen Versicherungen, was man alles versichern kann und so weiter. Und ich hatte noch nie darüber nachgedacht, was für Risiken überhaupt auf der Welt so lauern. Ist manchmal überfordernd sein, aber wie du gesagt hast, wenn du jemanden hast, der dir die wichtigsten Sachen zeigt und nicht gleich hier, das ist der Berg an Risiken, die auf dich zukommen, am besten eine hundertprozentige Absicherung für alles.
Genau. Es ist ja dann immer so, am Anfang ist natürlich das Geld knapp und jetzt ist die
Ja.
Frage, wie verteilt man sinnvoll die wenige Ressource Geld, die man hat, auf die wichtigen Dinge, die man braucht? Oder
Ja.
wie kann man zumindest vorausschauend für später, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt 2, 3 Jahre im Business, jetzt habe ich mehr Geld und ich mache mehr Umsatz, jetzt kann ich mir die anderen Sachen noch peu à peu irgendwie dazu, wie soll ich sagen, dazu buchen. Und dann ist es zum Beispiel so, dass ich dann am Anfang nicht irgendwie eine Brillenversicherung brauche, weil ich dann 200, 300 € für die Brille dazu bekomme, sondern lieber zum Beispiel jetzt für dieses Geld einen Baustein mache, dass ich meine Gesundheitsfragen zum Beispiel einfriere. Und dann später, wenn ich das Geld habe, können zwei Sachen passieren. Ich habe später das Geld und bin gesund. Oder ich habe das Geld und bis dahin ist irgendwas aufgetreten. Und dann nützt mir auch das Geld nichts mehr, weil ich nämlich durch die Gesundheitsfragen durchrasse. Und wenn ich jetzt am Anfang anstatt der Brillenversicherung eben eine kleine Anwartschaft oder so gemacht habe, wo zum Beispiel die Gesundheitsfragen eingefroren sind, dann kann ich in 2, 3 Jahren darauf zurückgreifen und habe trotzdem den vollen Schutz, ohne Ausschlüsse, ohne Risikozuschläge oder ohne Ablehnung zum Beispiel. Das sind so Konzepte, die ich liebe. Wenn ich dann 2, 3 Jahre später oder so beim Kunden wieder bin und er sagt, was ein Glück, haben wir das damals so und so gemacht, weil jetzt kann ich es brauchen.
Ja, genau. Das denkt man nicht, weil denn als Brillenträger kann ich sagen, denkst du, ja, nicht schlecht, wenn ich jedes Jahr 200 € dazu bekomme, aber wenn ich es anders, sagen wir mal, investieren kann, weil das ist ja auch eine Art von Investition. Man will natürlich nicht, dass die Versicherungsfälle auftreten, aber wenn ja, dann hast du es.
Genau.
Und dann merkt man, wofür man es gemacht hat. Aber gut, jetzt haben wir ein bisschen so das Thema ja, schon erwähnt. Aber wenn man gerade anfängt oder eben Existenzgründung macht oder machen möchte, weil das sind ja auch, das ist auch der Schritt, weil all diese Fragen der Existenzgründung so ein großer Berg, wie ein großer Berg vor einem steht und die Leute denken, ach nee, lieber nicht, ich lasse es lieber sein. Wie kann man, also hast du so ein paar Tipps, wo du sagst, okay, man kann es auch einfach machen, also man kann natürlich den Matthias anrufen und sich die Tipps direkt holen, aber wenn man gerade darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen oder gerade gegründet hat, so ein paar Tipps, was man da beachten sollte.
Also man sollte sich immer im Klaren sein, was kann einem selbst passieren und treffe ich vielleicht auf unangenehme Zeitgenossen und vielleicht Kunden von mir, die wiederum mir böse wollen. Also auf der einen Seite sollst du zumindest mit den Grunddingen dein Business absichern, also wie wir schon gesagt haben, eine Betriebshaftpflicht oder du hast teure Geräte angeschafft. Die, wenn sie kaputt gehen, du momentan nicht das Geld hast, sie alle wieder zu beschaffen, aber mit diesen Geräten wiederum betreibst du dein Business. Also ist es sehr sinnvoll, erstens irgendwelche Schadensforderungen von anderen abzuwehren, durch eine Betriebshaftpflicht zum Beispiel. Wenn deine Arbeitsmaterialien zerstört würden, gestohlen, du hast dein Business vielleicht noch im Keller momentan und das nächste Hochwasser kommt und alles steht bei dir unter Wasser für so und so viel 1.000 € von deinen letzten Euros gekauften Gerätschaften, um dein Business zu betreiben, dann bist du mit Sicherheit froh, wenn der Wiederbeschaffungswert oder der Neuwert dir bezahlt wird. Oder es kommt irgendein Kunde, der es drauf anlegt und dich verklagen will, weil du angeblich irgendwas falsch gemacht hast. Dann ist es auch immer sinnvoll, einen Rechtsschutz noch mit dabei zu haben, dass man eben einfach juristischen Beistand hat, wenn jemand kommt und will dir irgendwie böse. Das sind jetzt so, was dein Business, was die Sachabsicherung angeht, somit das Wichtigste. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte vorausschauend noch, zum Beispiel meine Arbeitskraft absichern, habe jetzt aber noch nicht so wirklich das Geld, um jetzt zum Beispiel die volle Absicherung zu machen. Dann fangen wir lieber klein an oder nehmen zum Beispiel einen Tarif, der die ersten 5 Jahre nur die Hälfte kostet. Der zwar volle Leistung bietet, aber nur die Hälfte kostet. Immer noch besser als wir warten mal 2, 3 Jahre, weil ich erlebe ja auch alles in 20 Jahren schon oder habe schon vieles erlebt. Da heißt es dann, Die Arbeitskraftabsicherung machen wir nach meinem Snowboard-Urlaub. Und ich war nicht
Cool.
penetrant genug. Ich habe gesagt, komm, lass es uns vorher machen. Und nach 2 Wochen öffnet mir der Kunde die Tür mit einem schönen Gipsarm. So, Ende vom Lied, halbes Jahr warten, Arztberichte anfordern. Die Gefahr, dass ein Ausschluss in der Arbeitskraftabsicherung drin ist. Hätten wir es 2 Wochen vorher gemacht, wäre es ein glatter Durchmarsch gewesen. Also ist es auch unter Umständen manchmal, auch wenn der Kunde das vielleicht denkt, warum drängt er jetzt so? Ich dränge nicht, um den Abschluss zu machen. Ich dränge im Sinne des Kunden, weil mir schon so viel passiert ist, wo wir gesagt haben, komm, wir machen es dann irgendwann später. Und meistens ist dann was passiert.
Ja, genau, das ist auch das, was ich, egal meinen Kundinnen oder potenziellen Kundinnen immer sage, alles im Nachhinein kostet mehr Geld und mehr Energie meistens. Also ich weiß auch beim Krankenversicherung, bei der Krankenversicherung, wenn du so lange wartest, bis du bestimmte Krankheiten schon hast, die kommen dann in den Ausschluss oder sonst was,
Genau,
dann hast du auch
genau.
nichts von der Krankenversicherung.
Genau. Deswegen, wie gesagt, liebe ich die Konzepte. Man fängt lieber mit kleinem Geld an, hat die Gesundheitsfragen eingefroren und hat dann bestimmte Nachversicherungsgarantien. Also bei bestimmten Anlässen kann ich den Versicherungsschutz erhöhen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Und das sind so Konzepte, die ich liebe. Wo man dann eben
Ja.
sagt, okay, super, dass wir das vor 2, 3 Jahren gemacht haben mit kleinem Geld. Jetzt kann
Ja.
ich darauf aufbauen, ohne Gefahr zu laufen, Ausschlüsse, Ablehnungen,
Ja.
Risikozuschläge und so weiter, die ja im Grunde genommen keiner will.
Ja, das ist ein guter Tipp. Also, das ist auch immer mein Tipp. Immer besser klein anfangen als gar nicht oder zu spät,
Genau.
weil zumindest hast du was für die Zukunft. Und das sagt man ja auch für wenn man für die Rente, das ist ja auch das nächste Thema für die Selbstständigen. Viele sichern sich, glaube ich, zu wenig ab. Die denken nicht darüber, gerade wenn du jung dich selbstständig machst. Die Rente ist so weit weg. Am besten jetzt so viel Geld sparen, dass du in keine Rentenversicherung zahlen musst oder so wenig wie möglich. Und dann habe ich heute mit einem Selbstständigen gesprochen, der ist fast, sagen wir mal, Rentenalter. Und er hat gesagt, er wird so wenig Rente bekommen, er weiß, damit kann er nicht leben. Das ist undenkbar. Aber man müsste mal halt genau hinschauen, was hat er in den letzten 30, 40 Jahren gemacht oder eingezahlt oder wofür hat er sich entschieden. Ich meine, Rentenversicherung ist, glaube ich, auch so ein großes Abschreckthema.
Ja, ich bin dann immer auch jemand, der den Kunden gerne mal auf den Zahn fühlt und sagt, muss es jetzt vielleicht der Leasingwagen für 600 Euro im Monat
Ja.
sein oder reicht nicht auch ein etwas kleinerer Wagen für 250 vielleicht, weil dann
Ja.
hätten wir 350 über, um zum Beispiel schon mal mit der Altersvorsorge anzufangen.
Ja.
Und je nachdem, welche Art von Geschäft man hat, welche Position, kann man dann gucken, macht man das jetzt ungefördert oder steuerlich gefördert oder nimmt man ein Produkt, was steuerlich gefördert ist, aber der Umsatz oder die Steuerersparnis ergibt sich noch gar nicht. Also ist das wiederum erstmal ein unsinnigeres Produkt. Fange ich mit einer anderen Art von Sparen an, dass ich überhaupt mal das Gefühl bekomme, Geld jeden Monat wegzulegen, in welche Sparform, Altersvorsorgeform, wie gesagt, steuerlich gefördert, nicht steuerlich gefördert, wie auch immer. Das
Ja.
empfehle ich zum Beispiel auch den Leuten, wenn sie bei mir eine Immobilienfinanzierung machen, dass ich sage, legt doch mal monatlich jetzt die Darlehensrate weg.
Ja.
Klappt das überhaupt? Fühlt ihr euch damit noch wohl? Ja, und so ist es auch, wie gesagt, mit der Altersvorsorge. Lieber ein kleineres Auto. Ja, ich verstehe das schon. Man will gerne ein schickes Auto fahren. Das hat man jetzt, das kann man jetzt nutzen. Aber, und die Altersvorsorge ist noch 40 Jahre dahin. Wer weiß, was da ist, ob ich da überhaupt noch lebe. Da kommen mir die ganzen Argumente. Wer weiß, was dann ist. Aber irgendwann, wie bei deinem Kunden, irgendwann ist später. Ja, und dann ist es zu spät, weil da jetzt noch dann so viel einzuzahlen, außer du hast jetzt irgendwo, kriegst du eine Abfindung oder du verkaufst deine GmbH oder was auch immer und kriegst jetzt da 1, 2 Millionen raus. Dann kannst du sagen, okay, dann mache ich eine Einmalzahlung mit einer lebenslangen Rente und so. Da, Aber in der Situation sind wahrscheinlich die wenigsten, ja.
Ja, also nicht die Solo-Selbstständigen vor allem. Das ist ja, wenn man ein größeres oder mittelständisches Unternehmen hat, ist was anderes. Man hat ja was zum Verkaufen. Aber wenn ich
Ja.
Solo-Selbstständig bin, ich bin das Produkt, das Unternehmen und alles zusammen. Das von daher, ja, das ist recht. Also irgendwann ist morgen.
Und wir kennen es ja von uns selbst, das Geld ist so oder so weg. Ja.
Ja, das
Man geht
stimmt.
vielleicht einmal mehr essen, man kauft sich irgendwas mehr an Konsumartikeln und so ist es halt einfach weg, ohne jetzt großen Gegenwert. Und so hat man halt schon langfristig etwas auch für später getan.
Ja, das ist die große Frage von Investition oder Ausgabe. Ein Auto oder so ist meistens keine Investition, weil so, wenn du das Auto heute kaufst, morgen ist es schon weniger wert.
Ja,
Also.
genauso wenn du liest, hast du ja auch dann
Oder
keinen Gewinn. Du
leasend,
hast zwar
ja.
nicht die große Einmalinvestition, aber dann auch jeden Monat die Kosten.
Ja. Ja, Leasing ist so eine, ja, Schönrederei, glaube ich,
Für Privatpersonen insbesondere. Wenn
für
du jetzt
privat, ja,
sagst,
für privat.
ich kann es noch geschäftlich absetzen, die Rate, und da kommen wir dann wieder in 1%-Regelung, Fahrtenbuch, und da machen auch viele dann wieder Fehler. Ja.
Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, dafür sind ja die Experten da. Aber
Genau.
das ist, also das Thema, wann soll man damit anfangen, über Absicherungen nachzudenken? Du hast es ja jetzt vorhin erwähnt. Am besten gestern.
Genau. Am besten gestern.
Ja, weil je länger du erwartest, desto schwieriger wird es auch, weil man Gesundheit, das erwähnt, Gesundheitsfragen, aber auch beim Business, die Risiken werden höher und so weiter und so fort. Also am besten gestern.
Ja, das Schöne ist ja auch, also es spukt ja bei dir wahrscheinlich immer noch so im Kopf, und wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du
Ja.
noch nicht, du weißt, ich müsste, man müsste mal, heißt ja immer so schön, und es kommt immer wieder hoch, immer wieder
Ja.
nur aus dem Unterbewusstsein, ach, das muss ich ja noch machen, und es wird mit jedem Mal schwieriger, dann den Schritt zu tun. Und wenn du
Ja.
kommst, sagst hier, wir setzen uns zusammen, wir machen ein Beratungsgespräch, wir machen eine Analyse, wir machen ein Konzept, wir setzen die Unterschrift runter und dann hast du es aus dem Kopf. Dann
Ja.
hast du A, die Absicherung, und hast den Kopf wiederum frei für dein eigentliches Business.
Ja, und es ist nicht alles für immer. Man kann die Dinge auch anpassen, denke ich, weil das habe ich auch vor kurzem von einer Kundin gehört. Ah, private Krankenversicherung doch nicht, weil ja, später ist es schwierig, da rauszukommen.
Genau. In der Regel heißt es einmal privat, immer
Immer
privat.
privat, genau.
gut, ich bin auch jetzt seit über 20 Jahren privat versichert. Das ist einerseits eine Kostenfrage. Es ist vielleicht auch eine Glaubensfrage. Ich habe mich manchmal sogar schon, soll ich sagen, unwohl gefühlt, weil es gibt Ärzte, die haben dann eigene Räume, Warteräume für Privatpatienten, und man geht dann an dem völlig überfüllten Kassenpatienten-Wartezimmer vorbei, in das, wie schon so ein extra Separé mit Kaffee und Tee und Gebäck, und ja, denke ich, muss auch nicht sein. Also klar
Ja.
freue ich mich, wenn ich anstatt in 3 Monaten in 6 Tagen einen Termin bekomme. Aber wie gesagt, es ist eine Glaubensfrage und es ist auf alle Fälle eine Kostenfrage, gerade wenn man als Frau vielleicht auch noch plant oder als Familie plant, Kinder zu kriegen und die dann noch in die private mit separat reingenommen werden müssen, anstatt dass man GKV versichert ist und man hat eine kostenfreie Familie mit versichert. Und das sind alles so Themen,
Ja,
da muss man ausführlich mal drüber reden. Und wenn einer sagt, ich bin mir noch unsicher, dann kann man es ja wieder so machen, man macht eine kleine Anwartschaft, dass man die Gesundheitsfragen, kommen wir immer wieder auf die Gesundheitsfragen zurück, dass man halt die Gesundheitsfragen einfriert. Und wenn dann wirklich in 3, 4 Jahren die Entscheidung fällt, ja, passt alles, ich will in die private, dann ziehen wir die Gesundheitsfragen raus, machen einen großen Strich durch, weil wir haben sie ja eingefroren und können direkt in die private gehen. Dass man zumindest gewisse Voraussetzungen schafft, ob man dann wirklich geht oder nicht.
Ja, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, es wird meistens so mit Schwarz oder Weiß, dass du entweder bist du privat versichert oder nicht. Oder Rentenversicherung, wozu soll ich da in die Rentenversicherung? Also es gibt immer diese Schwarz-Weiß-Denke. Aber wenn man eben mit einem Experten darüber spricht, es gibt auch so ein bisschen Grauzonen.
Ja, ich meine, ganz in der sehr guten Situation ist man natürlich, wenn man noch, sagen wir mal, mindestens 4 Angestellte hat, weil dann kannst du wiederum die betriebliche Krankenversicherung einführen ab 5 Mitarbeitern inklusive Chef und kannst dich fast komplett als Privatpatient für einen Bruchteil der normalen Kosten einer PKV dann einbuchen.
Für die, die schon Mitarbeiter haben, das ist ein sehr
Also
wichtiger
der große Tipp, ab 5 Mitarbeitern ohne Gesundheitsprüfung, ohne Wartezeiten, Privatpatient im Krankenhaus, Gesundheitsbudget, 90% Zahnersatz, die ganzen Goodies.
Tipp. Wow. Ja. Falls jemand da sitzt und denkt, ja, das ist ja auch noch, das ist, weil bei mir geht ja halt um die Finanzplanung im Sinne von, mache ich Gewinne, wie sieht es mit dem Umsatz aus und so weiter. Aber das ist so ein Punkt, wenn du deine Finanzplanung machst. Mitarbeiter ja oder nein, die kosten ja was. Aber das könnte zum Beispiel ein Pluspunkt dafür sein. Also abgesehen davon, dass die Mitarbeiter dir die Arbeit abnehmen und irgendwas ja auch für dein Unternehmen leisten. Aber auch bei der Kostenfrage wäre das natürlich ganz wichtig zu berücksichtigen,
Ja,
dass man
also
da.
es hat ja mehrere Aspekte. Wenn du jetzt zum Beispiel deine Mitarbeiter 100 € mehr Gehalt oder ja 100 € mehr Gehalt gibst, je nach Steuerklasse kommen 60 € bei ihm an.
Ja.
Du als Unternehmerin mit den ganzen Lohnnebenkosten zahlst für die 100 € 120. Wenn du jetzt 50 € nimmst und machst die betriebliche Krankenversicherung und dein Mitarbeiter ist, wie gesagt, Privatpatient im Krankenhaus, muss keine beim nächsten Zahnarztbesuch 3.000 € für das Implantat selbst zahlen, sondern kriegt 2.700 €, also 90% von dem Rahmenvertrag aus der betrieblichen Krankenversicherung dazu. Dann schafft es ja auch eine ganz andere Bindung zum Arbeitgeber, eine ganz andere Loyalität, ja, weil der Arbeitgeber hat es ermöglicht, dass du jetzt Privatpatient im Krankenhaus bist, etc. Und das ist ja nicht mit Geld wiederum aufzuwiegen. Und das schafft natürlich eine ganz andere Bindung, Mitarbeiterbindung. Nachweislich werden die Fehltage reduziert, die Fluktuationskosten gehen runter und viele andere Goodies, die daraus entstehen.
Ein wichtiger Faktor. Weil wenn du, gerade wenn du wenige Mitarbeiter hast und dann sind zwei gleichzeitig krank, ist dann schwierig. Mühsame Situation. Ja.
Wenn du dann natürlich ein Konzept hast, dass die schneller wieder auf den Beinen sind,
Ja.
man ist ja auch nicht gerne krank. Also es hilft ja dem Mitarbeiter und es hilft natürlich der Unternehmerin und dem Unternehmer, dass die Mitarbeiter einfach schneller wieder fit sind.
Siehst du, noch ein guter Tipp. Ja, du hast uns heute so viele wertvolle Tipps gegeben, Matthias. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Falls jemand dich irgendwie erreichen, mit dir sprechen wollen würde, wo findet man dich?
Am besten Google aufmachen und Matthias Dörsam Finanzcoach eingeben.
Okay.
Dann sind die ersten Seiten mit allen möglichen Details und Infos über mich und wie man mich am besten erreichen kann, vollgepflastert.
Ich werde ein paar Links, also dein LinkedIn-Profil und so
Genau.
weiter, verlinken. Ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe dich gegoogelt. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe nur Matthias Dörsam geschrieben.
Es gibt noch einen recht bekannten Saxophonisten.
Genau. Und habe gedacht, aha, der
Ja,
spielt auch
okay,
Saxophon.
ja. Also wenn man irgendwas
Naja,
noch mit, egal wie auch immer, mit Finanzen hinten dran noch
ja.
dazu
Ja,
gibt, dann
du warst dann zweite, dritte Stelle. Also so schwierig
immerhin,
war es nicht,
immerhin.
aber
Gut.
weil ich wollte ja auf deine Webseite. Genau. So, abschließend die Frage, die ich jetzt allen meinen Gästen fragen werde. Bei mir geht es ja um die Finanzen, so die Selbstständigen hauptsächlich. Und die Selbstständige, viele machen sich selbstständig mit dem Gefühl Freiheit, Selbstbestimmtheit. Deswegen die Frage, Was ist finanzielle Freiheit für dich?
Für mich ist finanzielle Freiheit, wenn ich mir jetzt keine Riesensachen, ja, also darum geht es mir gar nicht, sondern dass wir sind eine fünfköpfige Familie und finanzielle Freiheit ist für mich zum Beispiel, dass ich alles an Biosachen einkaufe oder vom Markt. Und wenn man für fünf Leute einkauft, ist das eine ganz andere Nummer, als wenn ich jetzt zum Werksverkauf oder zum Aldi gehe und da die preiswerten Produkte kaufe. Und für mich ist das dann einfach finanzielle Freiheit, dass ich nicht gucken muss, was kostet mich der Spaß, alles in erstklassiger Bioqualität und beim Bauern vor Ort zu holen.
Schön. Super. Vielen Dank, Matthias, dass du heute da warst, dass du uns so viele wertvolle Tipps mitgebracht hast. Und alle deine Details werden dann verlinkt. Ja. Dann, wir sehen uns bestimmt irgendwo.
Mit Sicherheit, ja. Ansonsten würde es mich freuen, wenn man den einen oder anderen aus deinem Podcast natürlich auf LinkedIn oder Facebook, dass man sich da kontakten kann. Freue ich mich immer sehr.
Sehr gut. Vielen Dank.
Gerne.
Das war die Folge mit Matthias. Er hat uns einen guten Tipp gegeben, damit die Selbstständigkeit sich doch noch sicher anfühlt. Falls die Folge dir gefallen hat, freue ich mich auf deine Bewertung und aber auch auf dein Feedback. Falls du mehr erfahren möchtest oder irgendwas mir mitteilen möchtest, schreibe mir gerne an podcast@diezahlenflüsterin.com. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit neuen Einblicken, Tipps und Tricks für deine Businessfinanzen. Bis dahin, ciao, ciao.